Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Mein Name ist Bianca von Husen und ich begebe mich auf eine Reise in die vielfältige Glaubenswelt von Menschen. Ich selber glaube ja nicht wirklich an etwas, bin nicht getauft und gehöre keiner Konfession an. Deswegen habe ich mich in den vergangenen Monaten mit Menschen getroffen, die unterschiedliche Überzeugungen zu diesem Thema haben, um zu verstehen, wieso sie eigentlich glauben oder warum sie den Glauben auch wieder verloren haben. Eins haben sie dabei alle gemeinsam. Sie sind oder waren einst Teil einer alternativen Glaubensgemeinschaft, die im Volksmund auch pauschal als Sekte bezeichnet wird. Doch nicht jede Gemeinschaft ist gleich. Welche weist konfliktträchtige Strukturen auf? Welche reiht sich einfach ein in die Vielfalt der neuen religiösen Bewegung? Wie der Begriff Sekte hier in diesem Podcast verwendet wird, könnt ihr übrigens in den Shownotes nochmal nachlesen. Ich will herausfinden, sind diese Menschen wirklich im Glauben gefangen, wie das Vorurteil sagt, oder ist es ihr freier Wille, das zu glauben, was sie wollen? Frei von jeglichen Vorurteilen begebe ich mich deswegen auf eine Reise in die Welt der alternativen Glaubensgemeinschaften. Damit herzlich willkommen zu Gefangen im Glauben. In 5 Episoden stelle ich euch verschiedene Glaubensgemeinschaften hier aus unserer Region vor. Im Fokus dabei sind vor allem die Menschen, die in diesen Gemeinschaften leben oder gelebt haben. Beim letzten Mal habt ihr mich zu einem Orden begleitet, der Mitte der 80er Jahre vom Spiegel als Satanssekte betitelt wurde und ihre Mitglieder mit drastischen Maßnahmen zu höherem Bewusstsein führen wollte. Die Telema Society. Ein ehemaliges Mitglied der Gemeinschaft hat über seine persönlichen Erfahrungen innerhalb dieser berichtet und 2 Experten haben das Ganze für uns einmal eingeordnet. Heute stelle ich euch eine Bewegung vor, die sich ökologisch und naturnah gibt, jedoch einer gefährlichen Ideologie folgt. Es geht um die Anastasia-Bewegung. Auch hier in Niedersachsen gibt es eine solche Gruppe, die sich auf einem eigenen Familienlandsitz vom Rest der Welt abschottet und sich auf die russischen Romane über Anastasia bezieht. Gemeinsam mit einem Weltanschauungsexperten finde ich heraus, was hinter all dem steckt und zeige auf, ob und inwiefern diese Bewegung eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Die Glaubensgemeinschaft, die ich euch heute vorstelle, kann viel eher als Bewegung bezeichnet werden als Glaubensgemeinschaft. Sie kommt ursprünglich aus Russland, findet jedoch auch hierzulande immer mehr AnhängerInnen. Ich spreche von der Anastasia-Bewegung. Die Grundlage dieser Bewegung liefert eine 10-bändige Buchreihe von dem russischen Geschäftsmann und Unternehmer Wladimir Mekre. Darin beschreibt er seine Begegnung mit einer sibirischen Schamanin namens Anastasia, die ihm spirituelle Einsichten und Weisheiten vermittelt. AnhängerInnen findet Mekre mit diesen Büchern insbesondere unter denjenigen, die an alternative Spiritualität und ökologische Themen interessiert sind. Sie kommen auf sogenannten Familienlandsitzen zusammen, die sich nach russischem Vorbild errichten. Auch in Deutschland gibt es etwa 18 existierende und geplante Siedlungsprojekte. Unter anderem auch bei uns in Niedersachsen. Das Problem dabei? Sowohl der Autor als auch die Inhalte seiner Bücher werden kritisch betrachtet, da seine Geschichten nicht wissenschaftlich belegt sind. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Vorwürfen um die Anastasia-Bücher, die belegen, dass sie antisemitisch und rassistisch sind. Genauso viel Kritik gibt es übrigens auch gegen die daraus gegründete Anastasia-Bewegung, da sie Verbindung zu rechtsextremen, rechtsesoterischen und verschwörungstheoretischen Kreisen aufweist. Ich habe darüber mit Weltanschauungsexperte Matthias Pöhlmann gesprochen. Er beobachtet die Anastasia-Bewegung seit einigen Jahren und ordnet sie für uns einmal kritisch ein. Ich habe außerdem versucht, Kontakt zu einem der bekanntesten Köpfe der Bewegung hier in Deutschland aufzunehmen. Thomas Patok betreibt einen eigenen Familienlandsitz nach dem Vorbild der Anastasia-Bücher, und zwar in der kleinen Gemeinde Fassberg in Niedersachsen. Mein Versuch, ihn über seine Mailadresse zu kontaktieren, die er aus seinem YouTube-Kanal verlinkt hat, bleibt jedoch erfolglos. Unser Sicherheitsserver blockiert das Versenden meiner Mail. Über Social Media erreiche ich ihn ebenfalls nicht. Dort hat Patok die Einstellung offensichtlich so gewählt, dass man ihm keine Nachrichten schreiben kann. Einen Einblick, wie es innerhalb dieser Familienlandsitze zugeht und wie die AnhängerInnen zu den eingangs erwähnten Vorwürfen stehen, kann ich euch also nicht liefern. Dennoch halte ich es für wichtig, euch diese Bewegung vorzustellen. Wladimir Nikolajewitsch Megre habe ich eingangs bereits erwähnt. Er ist der wohl wichtigste Mann, wenn es um die Anastasia-Bewegung geht. Der 1950 in der Sowjetunion geborene Megre ist Geschäftsmann und Schriftsteller. Seine Anastasia-Romanreihe, auch bekannt als die klingenden Zedern Russlands, besteht aus 10 Bänden und wurde ab den 1990ern veröffentlicht. Matthias Pöllmann erzählt uns, worum es genau in Megres Büchern geht.
In dieser Buchreihe wird das, ich möchte sagen, moderne Märchen von der Figur Anastasia erzählt, einer jungen Frau, die in der Taiga in Sibirien leben soll, die eben eine Nachfahrin einer als idealtypisch beschriebenen vedrussischen Kultur sein soll. Das Vedrussisch hat jetzt nichts mit den indischen Veden zu tun. Dahinter steckt die Vorstellung, also eine idealtypische vorchristliche russische Kultur. Diese junge Frau würde sich also von Nüssen und von Früchten ernähren, könne mit Tieren sprechen, verfüge auch über einen Heilstrahl. All das, was so das esoterische Herz begehrt. Und gleichzeitig ist sie Trägerin auch eines angeblich höheren Wissens.
Der Ich-Erzähler des Buches soll Anastasia auf einer seiner Schiffsreisen begegnet sein, sich in sie verliebt und sogar Kinder mit ihr gezeugt haben. So weit, so gut. Das Problem an dieser Erzählung: Megre ist in der Geschichte der Ich-Erzähler und behauptet, die Begegnung hätte wirklich stattgefunden. Er beschreibt die erfundene Person Anastasia so, als wäre sie real. So erzählt er von Treffen mit ihr und behauptet sogar, er hätte wirklich Kinder mit ihr gezeugt. KritikerInnen bezweifeln jedoch die Authentizität dieser Treffen mit Anastasia und werfen Megre vor, fiktive Elemente als wahre Begebenheiten darzustellen. Matthias Pöllmann weiß mehr dazu.
Anastasia ist aber eine Fantasiefigur. Es gab nämlich einen Prozess in Petersburg, wo eine Frau im Vorfeld behauptet hatte, sie sei Anastasia. Und das konnte Megre nicht auf sich sitzen lassen. Und so musste er bei diesem Gerichtsprozess auch einräumen, dass es sich bei Anastasia um eine fiktive Gestalt handelt.
Die Erzählung um die Gestalt Anastasia ist nicht für jeden offensichtlich als fiktiv einzuordnen. AnhängerInnen bezweifeln die Authentizität nicht. Während seinen Recherchen stellt auch Matthias Pöllmann immer wieder fest, dass AnhängerInnen fest daran glauben, dass Anastasia wirklich lebe. Seiner Einschätzung nach hat das auch einen bestimmten Grund.
Ich glaube, das ist auch so das Spiel, das hier betrieben wird. Denn man kann sagen, okay, auf der einen Seite haben wir es zu tun mit einem fiktiven Erzählstoff. Und gleichzeitig gibt es jetzt eben Menschen, die sagen, ja toll, dieses entfaltete Ideensystem, diese Gedanken möchte ich jetzt in die Praxis umsetzen.
Die Ideen, von denen Matthias Pöllmann hier spricht, sind Ideen eines naturnahen Lebens, bei dem es um Selbstversorgung und einen ökologischen Lebensstil geht. Bereits in den Jahren der Erstveröffentlichung in Russland trafen diese Themen einen bestimmten Zeitgeist.
Das führt uns sozusagen in die post-sowjetische Ära. Die Sowjetunion zusammengebrochen, Neuorientierung, eine tiefe Verunsicherung. Und diese Bücher trafen da offensichtlich den Nerv der Zeit. Er fand viele Leserinnen und Leser.
Für euch einmal zur Einordnung. Die post-sowjetische Ära, die Matthias Pöllmann hier gerade einbringt, bezieht sich auf die Zeit nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991. In dieser Ära haben die ehemaligen Sowjetrepubliken ihre Unabhängigkeit erlangt und neue politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Strukturen aufgebaut. Diese Periode war von tiefgreifenden Veränderungen geprägt. Darunter wirtschaftliche Reform, politische Umwälzung und soziale Umstrukturierung. Dieser Umbruch sorgte bei vielen Menschen aber eben auch für Verunsicherung, wie es jetzt weitergehen wird. Und genau diese Menschen sprach Maigret schon damals mit seinen Büchern an. Aber nicht nur in Russland erreichten diese eine große Leserschaft.
Und zeitversetzt kam eben diese Buchreihe durch Übersetzungen dann auch nach Deutschland, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Und inzwischen findet man diese Bände auch im gut sortierten Esoterik-Buchladen oder eben teilweise auch auf den Büchertischen von sogenannten Esoterik-Messen.
Das Feld der Esoterik spielt seit einigen Jahren eine zunehmend bedeutende Rolle. Anders als in der Wissenschaft geht es bei der Esoterik jedoch um Glauben und persönliche Erfahrung. Das führt dazu, dass KritikerInnen sie als unwissenschaftlich und irrational betrachten. Außerdem gibt es einige Beispiele von Anbietern esoterischer Dienstleistungen, die oft übertriebene Versprechungen hinsichtlich der Wirksamkeit ihrer Produkte machen, die zu Enttäuschung und Misstrauen auf Seiten der VerbraucherInnen führen. Trotzdem zieht die Esoterik auch immer wieder Menschen in ihren Bann. Ich will nicht lügen, auch ich habe Tarotkarten zu Hause liegen und hatte sogar mal eine Phase, in der ich mit Hilfe eines Pendels Entscheidungen getroffen habe. Weit weg von meiner Realität ist die Esoterik also nicht. Matthias Pöllmann weiß, warum das auch anderen Menschen so geht.
Wir müssen uns klar machen, die Esoterik ist nicht irgendwie ein Phänomen, das weit weg ist. Sie ist in der Mitte der Gesellschaft schon längst angekommen. Sie ist ein Alltagsphänomen. Es gibt Schätzungen, wonach in der Esoterik jährlich etwa 15 bis 20 Milliarden Euro in Deutschland umgesetzt werden. Das ist also auch ein Wirtschaftsfaktor. Und dieses Thema berührt die Menschen auch und begegnet ihnen auch. Es gibt dann natürlich eher softere Spielarten, nicht alles ist gefährlich, aber ich sehe doch sehr stark inzwischen diese Vermischung, also diese dunklen Flecken, die braunen Flecken im kosmischen Licht. Und die sind meines Erachtens unübersehbar.
Die softeren Spielarten sind wohl meine Pendelei und das Kartenlegen. Das, was Matthias Pöllmann hier jedoch mit Nachdruck sagen will, ist, dass diese harmlos anmutende Esoterik auch manchmal in die falsche Richtung gehen kann. So tut sie das eben auch bei der Anastasia-Bewegung und das kann man sogar schon bei einem Blick in Maigrets Romanreihe feststellen. In den ersten 6 Teilen geht es hauptsächlich um Anastasia und die Fähigkeiten, die sie besitzt, wie zum Beispiel mit Tieren sprechen, heilen, die Zukunft kennen und telepathisch kommunizieren. Es wird immer wieder betont, dass sie ein gewöhnlicher Mensch sei und alle Menschen auf der Welt diese Fähigkeiten ebenfalls besitzen könnten, wenn sie sich an Anastasias Lebensführung halten. In späteren Bänden der Anastasia-Reihe betont Maigret dann immer häufiger, dass die Lesenden die Ratschläge von Anastasia und ihren Vorfahren befolgen sollten, um nicht länger in einem als dumm und ungerecht bezeichneten System zu leben. Die Ziele und Ansprüche der Anastasia-Bewegung verändern sich dabei ebenfalls von Band zu Band. Zunächst ist es das Ziel, Russland zum fortschrittlichsten Land der Welt zu machen. Später, ab Band 6, als die Bewegung auch im Ausland Fuß gefasst hatte, geht es darum, den Weltuntergang zu verhindern und einen Krieg zwischen Christen und Muslimen abzuwenden. Schließlich strebt die Bewegung nach Frieden im gesamten Universum. KritikerInnen sehen darin ein folgenschweres Problem, da AnhängerInnen der Bewegung möglicherweise zu stark von Maigrets Lehren beeinflusst werden und kritiklos alles glauben, was er sagt. Matthias Pöllmann sieht dahinter eine klare Strategie.
Und es sind ja zunächst mal die schönen Bilder, die gezeigt werden. Es scheint eine Strategie zu sein, den Menschen schöne Bilder zu präsentieren, um eben wirklich auch Sehnsüchte anzusprechen. Das ist nun mal das Thema naturnahes Leben, Selbstversorgung. Mir ist es vor etlichen Jahren bei Recherchen aufgefallen, etwa in einer der größten Esoterik-Buchhandlungen Hamburgs, wo diese Bücher auch standen. Und ich habe dann mich dumm gestellt und erst mal gefragt, was ist denn das für eine Buchreihe? Antwort ist das Buch über eine sibirische Schamanin. Und ja, und ich habe gefragt, worum geht's denn in den Büchern? Ja, da geht's eben da um Familienlandsitz und naturnahes Leben. Ich fragte zurück, ja, und ist das für die Menschen hier von Interesse? Unbedingt, in der Stadt sowieso. Weil Natur ist natürlich mehr als der Stadtpark, ne? Und man verklärt natürlich so dieses natürliche Leben.
Der Wunsch nach einem natürlichen Leben, den haben auch heute viele. Eine Anleitung, wie man so ein Leben führen kann, liefert da beispielsweise auch Maigrets Anastasia-Buchreihe. In den verschiedenen Bänden befragt er seine Protagonistin nach dem richtigen Lebensweg und erhält Anleitungen, zu verschiedenen Themen wie der Wohnsituation, Ernährung und Kindererziehung. Wie bei den meisten esoterischen Lehren ist Reinheit eine zentrale Metapher dabei. Der Mensch muss vor Verschmutzung und falschen Einflüssen jeglicher Art geschützt werden, um sein göttliches Potenzial entfalten zu können. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Errichtung von sogenannten Familienlandsitzen, die auf einer größeren Fläche von mindestens 150 Hektar liegen sollen. Jeder Landsitz soll 1 Hektar umfassen, wovon etwa die Hälfte Wald sein soll. Es wird genau beschrieben, wie ein solcher Landsitz gestaltet sein soll, von Heckenabgrenzung bis hin zu einem Weiher und mindestens 300 Nutzpflanzen. Matthias Pöhlmann führt das noch weiter aus.
Das heißt, ein 1 Hektar großes Grundstück, das der Selbstversorgung dienen soll. Eine Kleinfamilie soll dort eben leben, Vater, Mutter, Kind oder mehrere Kinder. Das Ganze soll der Selbstversorgung dienen und gleichzeitig ist dieser Familienlandsitz mehr als ein ökologisches Projekt. Es ist nämlich ein Raum der Liebe, wie es auch heißt. Und wenn die Liebe dort also so hoch schwingt, und da wird es dann richtig Science-Fiction-mäßig, soll es sogar möglich sein, mit diesem Familienlandsitz andere Galaxien zu bereisen.
Was im ersten Moment schon ein bisschen abstrus klingt, wird in der Realität schon mehrfach umgesetzt. So sind in Russland, der Ukraine, Weißrussland und Deutschland verschiedene Familienlandsitze nach diesem Vorbild entstanden. In Russland gibt es mittlerweile über 300 Familienlandsiedlungen. In Deutschland nach Schätzung 18 und in der Schweiz 2. Innerhalb dieser Familienlandsitze spielen die Lehren, die in den Anastasia-Büchern eröffnet werden, eine entscheidende Rolle. Sie bieten die Grundlage der Anastasia-Bewegung und gelten als wegweisend. So beispielsweise auch die Passagen über die richtige Ernährung in Band 2. Darin erklärt Anastasia Mekre, welche Gründe es für körperliche und psychische Erkrankungen gebe. Ernährung spiele dabei eine zentrale Rolle. So heißt es in Band 2 auf Seite 30. Es gibt da ein paar Hauptursachen für das Erkranken des menschlichen Körpers. Negative Gefühle und Emotionen, eine unnatürliche Ernährungsweise. Auch die Art und Zusammensetzung der Nahrung spielt dabei eine wichtige Rolle. Das Fehlen von Nah- und Fernzielen sowie falsche Vorstellungen von sich selbst und der eigenen Bestimmung. Was den psychischen Krankheiten entgegenwirkt, sind positive Gefühle, viele Pflanzen und das rechte Verständnis von sich selbst und der eigenen Bestimmung. All diese Dinge können sowohl in physischer als auch in seelischer Hinsicht Enormes bewirken. Anastasia selbst isst nur Ungekochtes. Sie ist also Rohveganerin. Mekre plädiert in seinen Büchern für Vegetarismus. Viele AnhängerInnen ernähren sich deswegen sogar vegan. Ihr merkt, das geschriebene Wort wird innerhalb der Anastasia-Bewegung also wirklich als Anleitung gesehen. Es wird wie ein praktischer Leitfaden behandelt, der einem hilft, genauso ein Leben wie Anastasia zu führen. Das birgt jedoch auch Gefahren. Vor allem die propagierten Vorstellungen von Gesundheit und die Entstehung von Krankheit folgen dabei einem esoterischen Muster. Der Geist steht über der Materie. Negative Emotionen sollen vermieden werden. Dann bleibt man gesund. Diese Vorstellungen werden auch auf Webseiten und Facebook-Foren von Anastasia-AnhängerInnen verbreitet. Dazu gehören auch sehr gefährliche, wie jene der sogenannten neuen germanischen Medizin, wonach Krebs durch ein Trauma ausgelöst und durch Bearbeitung dieses Traumas geheilt werden könne. Wer gerade bei dem Begriff germanische neue Medizin hellhörig geworden ist, dem wird der Vorwurf des Antisemitismus in Mekres Büchern nicht allzu sehr überraschen. Es sind nicht nur einige ProtagonistInnen der Anastasia-Bewegung, die nachweisbar Verbindung in die rechte Szene haben, dazu später übrigens mehr. Auch in den Bänden der Anastasia-Geschichte finden sich rechtsideologische und antisemitische Muster. Matthias Pöhlmann verrät uns, wo genau diese auftauchen.
Ich möchte sagen, dass wenn jemand Band 1 gelesen hat, wird er diesen Antisemitismus nicht merken. Denn er begegnet dann besonders stark dann ab Band 6, 7, wo eben wirklich stereotype antisemitische Muster zu finden sind, wenn es etwa heißt, dass die Juden eben einflussreich seien, dass sie sogar Einfluss auf die Regierungen hätten, ne, und dass sie geizig und sozusagen geldgierig seien. Das sind typische antisemitische Muster.
Diese Muster tauchen eher beiläufig auf, um beispielsweise zu erklären, was an der modernen Welt alles schieflaufe. Die Gesellschaft sei dem Untergang geweiht und man müsse sich zurückziehen auf heimatliche Familienlandsitze. Einen Verantwortlichen für die angebliche Zerstörung gäbe es auch. In mehreren Passagen des Buches wird auf das jüdische Volk und seine Schuld vor dem Menschen verwiesen. Ich zitiere eine Zeile aus dem 6. Band der Anastasia-Bücher. Da das schon mehr als ein Jahrtausend geschieht, kann man den Schluss ziehen, dass das jüdische Volk vor dem Menschen Schuld hat. Aber worin besteht die Schuld? Die Historiker, die Alten wie die Neuen, sprechen davon, dass sie Verschwörungen gegen die Macht anzettelten. Sie versuchten, alle zu betrügen, vom Jungen bis zum Alten. Auch in weiteren Passagen ist die Rede vom richtigen, angeblich natürlichen Leben, das auf einer Ordnung der Ungleichheit zwischen Rassen beruhe. Megres expliziter Antisemitismus fällt jedoch besonders auf, indem er die Theorie vertritt, dass die Welt von einem Oberpriester, einem Leviten, beherrscht werde. Matthias Pöhlmann erklärt, was genau damit gemeint ist.
Nun muss man wissen, Leviten waren jüdische Tempelpriester. Und in diesen Büchern wird diese Verschwörungstheorie dahingehend entfaltet, dass man eben sagt, es gebe einen Hohepriester mit den levitischen Priestern, die letztendlich ja auch die Erlösergestalt Anastasia aus dem Weg räumen möchten. Also das sind sozusagen ganz klare antisemitische Muster. Es könnten noch viele andere Stellen auch genannt werden, wenn man das mal durchsucht und auflistet.
Diese weiteren Stellen, die Matthias Pöhlmann meint, beziehen sich beispielsweise darauf, wenn Megre argumentiert, dass die Juden programmiert seien und nur bedingt schuldfähig seien, was auch die Gräueltaten in der Geschichte erklären soll. Seine Ausführungen sind eindeutig antisemitisch kodiert und befassen sich mit einer okkulten Weltverschwörung. Aber was sagen die AnhängerInnen dazu? Ist ihnen dieser sehr klare Antisemitismus nicht bewusst? Matthias Pöhlmann erzählt mir davon, dass diese Kritik oft zurückgewiesen wird. Entweder habe man die Bücher gar nicht gelesen oder vergesse ja wohl, dass sie sogar ins Hebräische übersetzt wurden. Das reicht Matthias Pöhlmann nicht als Begründung. Er sieht das eher kritisch.
Anastasia-Leserinnen, Leser sagen immer erst, ja, also ich finde da keinen Antisemitismus darin. Hängt vielleicht damit zusammen, dass man vielleicht nur Band 1, Band 2 gelesen hat. Ich sage immer, ein bisschen Anastasia geht nicht. Man muss sozusagen das ganze Werk auch sehen.
Wir müssen uns bewusst sein, das, was Megre in seinen 10 Büchern schreibt, ist nicht einfach nur Fiktion und ein Roman zum Zeitvertreib. Menschen leben nach dem Vorbild, das er mit der Geschichte rund um Anastasia erschaffen hat. Und eben auch nach ihren Vorstellungen und Ideologien. So wird die Anastasia-Bewegung in Deutschland kritisch betrachtet, da sie Verbindungen zu rechtsextremen, rechtsesoterischen und verschwörungstheoretischen Kreisen aufweist. Die AnhängerInnen lehnen oft das etablierte politische System ab, kritisieren die Medien und haben ein tendenziell verschwörungstheoretisches Weltbild. Und auch die antisemitischen Denkmuster haben sich längst in den Köpfen festgesetzt, erzählt mir Matthias Pöhlmann.
Antisemitismus war nie weg, er begegnet immer wieder in neuer Form.
Die Anastasia-Bewegung wächst, auch hier bei uns in Deutschland. Trotz dieser problematischen Hintergründe, die wir in den Anastasia-Büchern finden, die ja als Leitfaden der Bewegung verstanden wird, schließen sich immer mehr Menschen sogenannten Familienlandsitzen an und streben dort nach einem natürlichen Leben nach dem Vorbild der Anastasia-Bücher. Matthias Pöhlmann ordnet einmal ein, woran genau sich die Bewegung anschließt.
Grob gesprochen kann man sagen, die Anastasia-Bewegung ist einmal anschlussfähig an die Esoterik-Szene. Stichwort Suche nach neuer Spiritualität, uraltem Wissen, also da kommt das vedrussische Wissen ins Spiel. Sie ist anschlussfähig an diese Suche, die wir ohnehin in unserer Gesellschaft beobachten können, Suche nach alternativen Lebensformen, nach Gemeinschaftsformen. Ökodörfer boomen, spirituelle Lebensgemeinschaften boomen. Dann natürlich auch das freie Lernen. Und das sind natürlich alles Themen, die momentan sehr gefragt sind. Und da sind etliche Protagonisten unterwegs, um diese Sehnsüchte auch anzusprechen und dass man eben sagt, wir zeigen den Menschen lieber schöne Bilder, dann kommen sie nicht auf die Idee, dass dahinter vielleicht irgendwas Schlechtes sein könnte.
Es sind also gleich mehrere Themen und Sehnsüchte, die innerhalb der Bewegung bedient werden. Einige davon bergen Gefahren, von denen durch schöne Bilder, wie Matthias Pöhlmann gerade sagt, abgelenkt wird. Gehen wir zunächst einmal auf das gerade angesprochene freie Lernen ein. Denn gerade das sorgt bei KritikerInnen zunehmend für Bauchschmerzen. AnhängerInnen der Anastasia-Bewegung beschäftigen sich mit der Kindererziehung im Sinne der Leiserziehung. Diese pädagogische Methode betont die Selbsttätigkeit und Eigenverantwortung des Kindes, um seine ganzheitliche Entwicklung zu fördern. Außerdem geht es viel um das sogenannte freie Lernen. Matthias Pöhlmann erläutert uns einmal, warum dieses zum Problem werden kann.
Das verbindet sich dann oft mit Verschwörungstheorien, dass gesagt wird, wir müssen Abstand nehmen von der staatlichen zentralen Bildungspolitik. Jetzt geht es um freies Lernen, alternatives Lernen, natürliches Lernen. Wir müssen uns klar machen, gerade die Bildung ist das Einfallstor auch von rechtsextremen Strömungen. Und ich sage immer, wenn man eine Diktatur errichten möchte, muss man zunächst die Bildung, die Presse und dann die Justiz erobern. Und die Bildung ist gerade ganz stark im Visier.
Es gibt gleich mehrere AkteurInnen, die sich auf das Thema Pädagogik fokussieren. Neben einer Akademie in Berlin, die sich darauf stützt, gibt es einen österreichischen Zauberkünstler namens Ricardo Leppe, der die Initiative Wissenschaft Freiheit gegründet hat und immer wieder Bezug auf die Anastasia-Bewegung nimmt. Matthias Pöhlmann sieht mehrere Gründe dafür, warum auch diese Ideen vom freien Lernen immer mehr Zuspruch finden.
Wir haben die jüngsten Ergebnisse der PISA-Studie, die ja auch nicht so besonders gut ausgefallen sind. Und viele Eltern sind davon überzeugt, dass das eigene Kind hochbegabt ist und in den herkömmlichen Schulen nicht gefördert werden. Bis dahin, dass man eben sagt, das ganze Schulsystem, da lernen die doch nur unnützes Zeug. Und deswegen wenden sich dann viele eben ja diesem freien Lernen zu.
Ihr merkt vielleicht, die Anastasia-Bewegung agiert in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Neben einer neuen Pädagogik spielt auch die Suche nach alternativen Lebensformen und gesellschaftlichen Strukturen eine zentrale Rolle. Diese können beispielsweise auf den schon öfter angesprochenen Familienlandsitzen ausgelebt werden. ExpertInnen schätzen die Anzahl solcher Landsitze in Deutschland auf mittlerweile 18. Matthias Pöhlmann klärt mich auf, dass das aber vermutlich noch nicht alles ist.
Es ist aber davon auszugehen, dass wir noch eine größere Zahl von sogenannten privaten Familienlandsitzen haben, die in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt sind, weil die Anhänger glauben, wenn also sozusagen Nicht-Anastasianer dieses Grundstück betreten, dann sinkt der Liebeslevel und deswegen schützt man dann also den privaten Familienlandsitz. Mhm.
Der private Familienlandsitz soll also von außen geschützt werden. Diesen Eindruck bekommt man auch, wenn man einmal auf den in Niedersachsen ansässigen Familienlandsitz Arwitz-Gutshof oder auch Wedenland schaut. Ich stoße während meiner Recherche auf eine Broschüre der Amadeo-Antonio-Stiftung zum Thema mystische Menschenfeindlichkeit. Darin finde ich einen Artikel, der sich mit der Anastasia-Bewegung und dem Siedlerprojekt in Niedersachsen befasst. Ein Foto zeigt dabei ein Tor, an dem sich neben einem Briefkasten mit der Aufschrift Thomas Pattock von Wedenland ein gelbes Warnschild einreiht, das darauf aufmerksam macht, dass das Betreten des Grundstücks auf eigene Gefahr geschehe. Eingangs hatte ich bereits erwähnt, dass ich versucht habe, mit besagtem Thomas Pattock Kontakt aufzunehmen. Es mir aber nicht gelang. Auch das könnte die angeführte These unterstreichen, dass man sich vor der Außenwelt schützen wolle. Nicht ohne Grund würden diese Familienlandsitze auch im ländlichen Raum entstehen, weiß Matthias Pöhlmann.
Ein wichtiger Grund sind natürlich die Grundstückspreise. Und die sind im ländlichen Raum natürlich wesentlich günstiger. Hinzu kommt auch noch, dass man da besser vielleicht auch ja solche Gemeinschaften bilden kann. Und es scheint wirklich so zu sein, dass gerade solche völkischen Siedler eben in den ländlichen Raum gehen, weil sie da eben jetzt weniger auch vielleicht unter Beobachtung sind, eher ihre Festivals und so weiter abhalten können.
Seine Ruhe haben, ein Leben geschützt vor der Außenwelt führen. Zunächst sind das einmal Dinge, die ich irgendwo wohl noch nachvollziehen kann. Doch bei den Siedlungsprojekten nach russischem Vorbild geht es um weit mehr. KritikerInnen sehen in der zunehmenden Verbreitung von Landsitzen und alternativen Lebensgemeinschaften orientiert an den Anastasia-Büchern die Gefahr einer rechtsradikalen Unterwanderung und einer Etablierung rechtsextremer Strukturen. Diese Bewegungen vermischen teilweise völkische Ideologien mit esoterischen Ansätzen und ziehen eine vielfältige Gruppe von AnhängerInnen an, die staatliche Autorität ablehnen und nach neuen Führungsfiguren suchen. Auch auf Arvids Gutshof in der niedersächsischen Gemeinde Fassberg ist das zu beobachten. Thomas Pattock, der Kopf des Projekts, der sich auch als König von Wedenland bezeichnet, strebt danach, ein Lichtreich zu erschaffen und kämpft gegen Dunkelmächte mit Hilfe von liebevollen Geistwesen. Über Thomas Pattock solltet ihr wissen, dass er durchaus aus anderen Kreisen bekannt ist.
Bei ihm spielt eben rechte Verschwörungsesoterik, Antisemitismus und Reichsbürgerideologie eine Rolle. Er ist ja ein ehemaliger Finanzdienstleister und Firmeninhaber, Sänger und Unternehmer für vegane Produkte.
Das, was im ersten Moment vielleicht harmlos klingt, ist es beim näheren Betrachten gar nicht. Auf seinem Familienlandsitz finden heidnische Feiern, spirituelle Konzerte und Veranstaltungen mit Gästen aus der Region statt. Auf seinem eigenen YouTube-Kanal, der über 200 AbonnentInnen hat, teilt Pattock unter dem Namen Thomas von Wedenland Lieder, in denen er die Anastasia-Bücher zitiert, über die Natur und sogar außerirdisches Leben philosophiert oder aber eben seine Gedanken zur Politik verarbeitet.
Wie können wir die Wälder schonen, wo unsere Mitgeschöpfe wohnen? Wie können wir die Erde schützen? Vor den Chemikalien, vor den Giften in den Pfützen.
Es gibt da einen Planeten, der sechsmal so groß ist wie die Erde. Seine Bewohner ähneln äußerlich den Menschen. Auch sie bedienen sich der Technik, aber darin sind sie den Menschen haushoch überlegen. Das Astralwesen, das diesen Planeten bevölkert, glaubt Gott in nichts nachzustehen und strebt danach, seine Macht auch auf die göttliche Schöpfung auszudehnen.
Das Geld und der Zins macht und dann die Runde. Wer nicht bezahlt, erhielt dann so manche Wunde. So leben die meisten als Traum in dieser Stunde. Das können wir ändern bis in dieser Sekunde.
Diese und viele weitere krude Gedanken kann man auf seinem Kanal anhören. Nicht nur da finden sich jedoch verschwörungstheoretische Ansätze und Inhalte. Im Gespräch mit Weltanschauungsexperte Matthias Pöhmann erfahre ich, dass Pattock Verbindungen zu völkisch-nationalistischen Gruppen pflegt und in der Vergangenheit selbst volksverhetzende Äußerungen getätigt hat, die sogar zu einer Bewährungsstrafe führten. Seine Ideologie beinhaltet dabei die Bezugnahme auf das Deutsche Reich und den Nationalsozialismus. Pattock vertritt souveränistische Positionen, ähnlich wie die Reichsbürgerbewegung, und strebt eine konstitutionelle Monarchie an.
Es geht letztendlich auch darum, ja, eine Art Gegengesellschaft und Gegenkultur zu schaffen. Und das fällt mir immer wieder auch auf, dass sich hier sehr stark auch dieses Misstrauen artikuliert gegenüber den Medien und dem demokratischen Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland. Zitat: Die Lügenpresse nennt Menschen Reichsbürger, welche keine sind, und verraten dabei nicht, dass jeder, der einen Personalausweis der Nazi-Kolonie BRD beantragt hat, ein Reichsbürger ist. Andererseits, Zitat Ende, andererseits vertritt der überzeugte Veganer das antisemitische und verschwörungsideologische Denken der Anastasia-Bewegung. Und zwar empfiehlt er seinen Lesern mit Hilfe eines als Datei auf der Seite abrufbaren Dokuments, Zitat, sich schnellstmöglich zu entnazifizieren. Dieses achte Dokument des politischen Status enthält wirre reichsbürgerideologische Erklärungen, wonach Pattocks Königreich besetzt sei von der alliierten SIG-Firma namens BRD.
Ich muss das erstmal sacken lassen. Das, was Matthias Pöhmann da zitiert, ist wirklich heftig. Thomas Pattock ist deswegen auch schon mehrfach in Konflikt mit dem Gesetz gekommen. Er wird von Sicherheitsbehörden als potenziell gefährlich betrachtet. Und das verstehe ich. Ein Mann, der solche Ideologien unter dem Deckmantel eines alternativen Aussteigerlebens verkauft, ist gefährlich. Matthias Pöhmann erläutert, was genau an diesem Denken so gefährlich ist.
Also man merkt, es ist ein etwas wirres Denken. Aber ich sage ja immer, Vorsicht, auch wenn das krude und wirr wirkt, darf man das keinesfalls unterschätzen. Denn gerade bei solchen verschwörungsideologischen Narrativen wird ein Feindbild gepflegt. Und je stärker das Feindbild wird, desto größer die Gefahr, dass irgendwann Gewalt auch als legitimes Mittel, ja entweder als Verteidigung, wie man dann sagt, gestattet sei, oder eben, dass man den Feind als solchen bekämpft.
Diese Gefahr sieht mittlerweile auch der Brandenburger Verfassungsschutz. Dieser hat die Anastasia-Bewegung 2023 offiziell als rechtsextrem Verdachtsfall eingestuft, da Teile der Anastasia-Buchreihe völkische, rassistische und antisemitische Ideologien enthalten. Der Verfassungsschutz warnt außerdem vor Verbindung der Anastasia-Bewegung zu rechtsextremen Gruppen wie den Reichsbürgern und Selbstverwaltern. Es bestehe die Sorge, dass die Ideologie der Bewegung auch Personen radikalisieren könne, die zuvor nicht in extremistischen Kreisen aktiv waren. So wurden bereits Verbindungen zu Rechtsextremisten, Holocaustleugnern und der Reichsbürgergruppierung Königreich Deutschland festgestellt. Matthias Pöllmann findet dazu noch einmal zusammenfassende Worte.
Ich glaube, man darf die wirklich nicht unterschätzen, weil sie eben jetzt nicht als geschlossene Gruppe in Erscheinung tritt. Das gleicht eher einer Szene, wo es eben einzelne Protagonisten gibt, die aber doch auch Verbindungen in die rechtsextreme Szene haben. Bei der Anastasia-Bewegung haben wir es eben mit einer grünen Schale und mit einem braunen Kern zu tun, wenn man sich die Ideologie anschaut.
Halten wir einmal fest. Bei der Anastasia-Bewegung verschwimmen die Grenzen zwischen Reichsbürgertum und rechter Esoterik. Matthias Pöllmann sieht genau das als Problem.
Also genau das ist das Problem, dass wir es ohnehin mit einer Esoterisierung der Gesellschaft zu tun haben. Vieles an Esoterik ist einfach selbstverständlich geworden. Und genau auf diesem Kanal agiert auch diese Anastasia-Bewegung. Und dadurch, dass diese Gruppierung eben jetzt nicht so fest organisiert ist, gelingt es leichter, unterhalb des Radars der Verfassungsschutzbehörden auch zu agieren. Und das, glaube ich, ist die große Herausforderung.
Das ist aber nicht die einzige Herausforderung im Zusammenhang mit der Anastasia-Bewegung. Es geht vor allem auch darum, was sie verspricht. Sie trifft einen Zeitgeist. Die Ideen vom nachhaltigen Selbstversorgerleben spricht viele Menschen an. Matthias Pöllmann bringt das einmal auf den Punkt.
Und das fällt mir auf, dass doch einige, die dann auftreten, die letztendlich in der Anastasia-Bewegung die Möglichkeit zum Einstieg in den Ausstieg aus dem System sehen. Also das heißt nicht nur jetzt partiell, sondern dass man sagt, man verabschiedet sich von diesem System, weil das eben zu korrupt ist, Lügenpresse. Und da kommen dann die gängigen Verschwörungstheorien, dass man eben eine Art Gegengesellschaft gründen möchte, eine ja fast verzauberte Gegenwelt. Und gerade das Stichwort Natürlichkeit ist der ideale Anschlusspunkt eben auch für rechtsextremes, antisemitisches und antidemokratisches Gedankengut.
Unter dem Deckmantel der Natürlichkeit werden diese Ideen vermittelt. Im ersten Moment ist es also kaum verwunderlich, dass Menschen sich davon angesprochen fühlen. Genauso wie bei vielen anderen Bewegungen und Glaubensgemeinschaften geht es bei der Anastasia-Bewegung darum, dass das individuelle Lebensthema der Menschen angesprochen wird.
Diese Bewegung vermag bestimmte Lebensthemen von Menschen und Sehnsüchte von heute anzusprechen. Stichwort Naturnähe, Selbstversorgung, vielleicht auch Ausstieg aus dem System, dass man eben bedroht sieht durch die Lügenpresse, wie es dann oft heißt. Also verschwörungsideologische Hintergründe sind dann oft namhaft zu machen. Und da bietet diese Anastasia-Bewegung auch ja zunächst mal eine scheinbar bessere Welt mit schönen Bildern, die den Menschen eben sehr gefangen nehmen und sehr ansprechen auf einer emotionalen Ebene. Also das heißt, Ausstieg aus dem großen System und Flucht in den Mikrokosmos.
Die Anastasia-Bewegung. Sie lockt mit Natürlichkeit und spricht die Sehnsüchte von Menschen an. Eine Strategie, die nicht nur in Russland in den 90er Jahren aufging, sondern auch hier in Deutschland immer mehr AnhängerInnen findet. Das, was im ersten Moment nicht eindeutig ist, ist die gefährliche Ideologie, die sich hinter der scheinbar natürlichen Fassade verbirgt. Ich hoffe, ich konnte euch gemeinsam mit Weltanschauungsexperte Matthias Pöhlmann einen Eindruck von der Anastasia-Bewegung verschaffen und es ist deutlich geworden, wieso jeder von uns aufmerksam sein sollte. Ich verlinke euch in den Shownotes die Broschüren, die ich für meine Recherche benutzt habe. Dann könnt ihr euch selbst noch ein umfassenderes Bild von der potenziellen Gefahr machen, die von dieser Bewegung ausgeht. Wenn ihr selber außerdem in rechtsorientierte Kreise reingeraten seid, verlinke ich euch noch ein Programm für AussteigerInnen. Ihr habt mich in 5 Episoden auf meiner Reise durch die alternativen Glaubensgemeinschaften hier in unserer Region begleitet. Ich danke euch zunächst einmal dafür. Ich möchte zum Schluss noch einmal Revue passieren lassen, was das mit mir gemacht hat. Ich habe in den letzten Monaten mehr über Glauben und dem Verständnis von Religion gelernt als jemals zuvor. Ich habe mich mit Menschen getroffen, die mir persönliche und teils sehr emotionale Geschichten erzählt haben. Dabei dürft ihr nicht vergessen, dass ich selber ja recht ungebildet in diesem Kontext bin. Ich selber bin weder getauft noch gehöre ich einer Konfession an. Einige Dinge, die mir während meiner gesamten Recherche begegnet sind oder nach denen ich gefragt habe, habe ich ausschließlich aus dieser Perspektive betrachtet. Denn genau wie die Gläubigen oder diejenigen, die es nicht mehr sind, bin auch ich durch meine Sozialisation geprägt. Ich bin an mancher Stelle vielleicht ein bisschen naiv für den einen oder anderen rangegangen und habe vergessen, dass Religion und Glaube nicht immer etwas mit Logik zu tun haben. Trotzdem habe ich versucht, mir offen und ohne Vorurteile von den verschiedenen Glaubensgemeinschaften, die es nun mal gibt, einen Eindruck zu verschaffen. Eins steht nach den letzten Monaten für mich fest. Die Vielfalt solcher Gemeinschaften ist riesig. Jede Gemeinschaft für sich hat dabei sicherlich positive wie auch diskutable Aspekte an sich. Es ist wichtig, dabei beide Seiten zu zeigen, denn es gibt immer zwei Seiten. Ich habe Menschen die Möglichkeit gegeben, hinter die Fassade zu blicken und sich so selbst ein Bild von ihnen zu machen. Zum Schluss bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich bin Bianca von Husen, ungetauft und konfessionslos und ich glaube immer noch nicht wirklich an etwas. Entscheidet aber selber, woran ihr es tun wollt.